Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff. Familie Scheiring. Henrik Lott. Autohaus Becker Thiemann. Hornady. Leupold. Amon Amon. K&K Premium Jagd. Und Jagd- und Hundmesse.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Jagd und Hund 2026. Mein Gast jetzt, der liebe Bertram Graf von Quatt. Herzlich willkommen.
Hallo.
Mit dir sind immer sehr, sehr spannende Themen. Du wurdest ja auch bei uns auch jetzt mehrmals vorgeschlagen in den ganzen Storys, was wir mit dir was machen sollen. Ich habe da immer so ein bisschen Bammel davor, weil du viel mehr Ahnung vom Jagen hast als ich. Und deswegen ist das immer so, mit was soll ich mich mit ihm unterhalten? Aber du bist da so eloquent, insofern passt das schon.
Ja. So viel mehr Ahnung ist es auch nicht. Ich mache es halt ein bisschen länger und da ist ein bisschen mehr hängen geblieben.
Über was sprechen wir heute? Du hast ein spannendes Thema dabei.
Über Ahnung vom Jagen. mir ist da neulich eine Zahl untergekommen, die der DJV sehr stolz veröffentlicht hat. Ich kann den Stolz auch nachvollziehen, der ist auch in gewissen Teilen gerechtfertigt. 470.000, glaube ich, waren es Jäger. Also massiver Zuwachs über die letzten Jahre hinweg. Das ist schön, das ist gut auf der einen Seite. Ist natürlich klar, jeder zusätzliche Jäger bringt Gewicht an der Urne, macht uns politisch, ich möchte jetzt nicht sagen wichtiger, aber ein kleines wenig weniger unwichtig. Aber ich frage mich dann auch auf der anderen Seite, wie und wohin soll das weitergehen? Wenn ich diese Zahl 470.000 durch die Jagdfläche, die wir in Deutschland haben, dividiere, wir haben ungefähr 32 Millionen Hektar Jagdfläche in Deutschland, dann sind wir jetzt an einem Punkt, wo pro Jäger 70 Hektar Jagdfläche da sind. Und die 470.000, das ist ja keine statische Zahl, das wächst weiter.
Ja.
Wo sollen die jagen? Wie sollen die jagen? Ich weiß, das ist eine furchtbar ketzerische Frage, die ich da stelle. Aber die Frage liegt auf dem Tisch und mit der Frage müssen wir uns auch ein bisschen auseinandersetzen.
Also ich habe da tatsächlich einen spannenden Einwand, glaube ich, dafür. Eine Bekannte von mir, die hat zum Beispiel einen Jagdschein gemacht, die ist Veterinärin. Die hat jetzt auch mittlerweile ihre eigene Praxis. Und sie hat auch den Jagdschein gemacht. Ist vegan, also isst gar kein Fleisch, hat aber den Jagdschein gemacht, gar nicht fürs Jagen, sondern auch nur für den, sagen wir mal, für den wissenschaftlichen Teil davon, um es zu verstehen, was mir zum Beispiel so gut gefallen hat an dem Ganzen. Und ich glaube, bei ihr in dem Kurs waren mehrere davon drin. Sie hat auch keine Waffe, sie wird auch nicht zur Jagd gehen, ist aber Jagdscheininhaberin. Fand ich auch eine interessante Sache. Und es sind auch sehr, sehr viele Frauen, die tatsächlich mittlerweile Jagdkurse oder Jagdschein machen. Da geht ja auch der Prozentsatz total nach oben.
Ich möchte auf keine Art und Weise gesagt haben, dass ich nicht mehr Jäger haben möchte.
Nee, gar nicht.
Ich freue mich über jeden, der sich diese Prüfung aufhalst und diese Prüfung erfolgreich ablegt. Aber ich frage mich, was passiert danach? Wo gehen die hin? Es gibt natürlich welche, die das nur zum Wissenserwerb machen. Wunderbar, Wissenserwerb ist eine gute Sache. Was ist mit denjenigen, die das nur nicht zum Wissenserwerb, sondern zum Waffenerwerb machen? Auch da sehen wir langsam Tendenzen, dass es Leute gibt, die sagen, ich will eine Knarre haben. Und es ist in der Zwischenzeit einfacher, in einem Schnellsiedekurs einen Jagdschein zu machen, als Mitglied in einem Schützenverein zu werden, regelmäßige Trainingsstunden nachzuweisen, regelmäßige Wettkampfteilnahmen nachzuweisen. Das ist einfacher, man setzt sich halt mal die paar Tage hin und macht mal eben den Jagdschein. Und ich glaube, da ist die Krux des mal eben den Jagdschein machen.
Du machst das ja, du hast ja eben gesagt, du machst das ja schon ein paar Tage länger als ich. Mhm. Wie war das denn damals? Da gab es sowas wie eine Jagdschule überhaupt gar nicht, oder?
Da gab es schon Jagdschulen. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin natürlich in einer wahnsinnig privilegierten Situation groß geworden. Ich bin in einen jagdlichen Haushalt hineingeboren worden und die Jagd war eine Unausweichlichkeit. Also es wäre ohne gar nicht gegangen. Ich habe den großen Vorteil gehabt, ich konnte zu Hause über Jahre hinweg angelernt werden. Ich habe viele Jahre, weil ich eben in Österreich in der Schule war und dort auch dann letztlich war, mit dem österreichischen Jagdschein gejagt. Irgendwann war klar, ich muss den Deutschen auch nachmachen. Da hatte ich dann schon ein paar Jahre Jagdpraxis, knapp 17 Jahre. das war dann in einer Jagdschule. Ich habe mir dann gesagt, also eben 17 Jahre Jagen im Kreuz, aktives Jagen, da setze ich mich jetzt nicht mehr ein Jahr zu einer Kreisjägerschaft hin, sondern ich bin bewusst zu einer Jagdschule gegangen, die gab es damals schon. Und der dortige Jagdschulleiter hatte mir das Versprechen abgenommen, sie setzen sich da rein, 2 Wochen brauchen sie auf jeden Fall, mit all ihrem jagdlichen Wissen, all ihrem jagdlichen Können, aber 2 Wochen brauchen sie, sonst können sie das Stoffgebiet überhaupt nicht bewältigen. Setzen sie sich in den Kurs und sie halten bitte den Mund, weil sie werden relativ schnell merken, was wir den Menschen beibringen, hat viel mit dem Jagdschein, aber sehr wenig mit Jagd zu tun. Und hinterher hat er mich gefragt, als die Prüfung abgelegt war, was ich jetzt von der ganzen Sache halte. Und ich habe gesagt, ich bin wahnsinnig beeindruckt. Meine Mitabsolventen können an einem ausgekochten Unterkiefer eines Stücks Rehwild erkennen, einjährig, mehrjährig, männlich, weiblich. Beeindruckend. Wenn sich dummerweise um diesen Unterkiefer herum noch ein ganzes Reh befindet, hat dieser arme Mensch keine Ahnung, was er vor sich hat. Ich glaube, du merkst, in welche Richtung das geht.
Alles gut.
Wir stopfen den Leuten wahnsinnig viel Wissen in die Birne, aber das hat mit Jagd nichts zu tun, das hat was mit dem Jagdschein zu tun. Und dann stehen diese Leute da, dürfen jagen, sollen ja auch jagen gehen. Es ist ja großartig, wenn man das tun darf. Aber sie haben von der Jagd keine Ahnung. Und damals, das ist jetzt ungefähr 25 Jahre her, wo ich eben diesen deutschen Jagdschein nachgemacht habe, damals brauchte ich tatsächlich 2 Wochen. In der Zwischenzeit sehe ich Jagdschulen, die 5 Anwesenheitstage verlangen. Der Rest läuft online. Bitte, wo soll das hinführen?
Also ich habe den Jagdschein tatsächlich auch an einer Jagdschule gemacht. Ich habe das, glaube ich, innerhalb von 3,5 Wochen gemacht, das Ganze da. War aber jeden Tag da. Wir hatten jeden Tag Praxis. Ich fand mich auch tatsächlich, dass es sehr gut aufgehoben war. Das Problem allerdings danach war, eigentlich so, wie du das gerade gesagt hast, ich wurde Gott sei Dank an die Hand genommen, weil ich gedacht habe, ich weiß ja eh alles. Ich habe gute Noten in dem Jagdschul-Dasein gehabt und habe mich dann auf den Hochsitz gesetzt und hatte Gott sei Dank jemanden neben mir, der sich da die Mühe gemacht hat, am 1. Mai mit mir rauszugehen. Ich habe den Jagdschein am 25. April abgeschlossen, habe den dann direkt in Bochum hier bekommen und bin dann am 1. Mai direkt morgens rausgegangen. Und ganz ehrlich, so wie du es gerade gesagt hast, das stimmt schon, weil ansprechen und sowas kann man dann einfach nicht. Und ich finde auch einfach, dass sich sehr, sehr wenig Möglichkeiten ergeben, gerade auch für Jungjäger, um überhaupt was zu lernen. Weil die meisten denken sich natürlich auch, okay, ich habe jetzt den Jagdschein gemacht, ich möchte sofort jetzt an Hirsch dran oder Sonstiges. Und ich glaube, das sehe ich auch tatsächlich relativ kritisch. Und ich denke, dass die Zeit, die man auch braucht, um das ganze Handwerk, was es ja auch ist, am Ende des Tages zu lernen, dass das schon auch lange dauert und man da auch viele Leute braucht, die einem an die Hand nehmen und die da auch kritisch mit einem umgehen und sagen, sag mal, Max, das ist nicht das, so machen wir das nicht und so wird's gemacht. Das habe ich von damals schon gelernt und mir ist das auch relativ schnell bewusst geworden. Ich bin dann nochmal an die Jagdschule zurückgegangen und habe an dieser Jagdschule mit dem Berufsjäger, der dort gearbeitet hat, bin ich 4 Wochen lang jeden Tag mit ins Revier, morgens, mittags, abends, habe seinen Job mir alles angeguckt, um einfach ein bisschen Praxis zu bekommen, weil ich zum Beispiel gar keine Ahnung, also von meiner Familie, mein Opa hatte einen Jagdschein früher, aber hat das 30 Jahre nicht ausgeübt und da war einfach auch mein Anspruch, als ich am 1. Mai das gemerkt habe, ich hatte Glück, ich habe, glaube ich, am 5. Mai habe ich einen Bock geschossen, war auch ein alter Bock, mir wurde er freigegeben, aber ich habe einfach gemerkt, Max, du hast gar keine Ahnung von dem, was du ja gerade machst und es ist auch peinlich, wenn du das jetzt irgendjemandem versuchst, hier zu vermitteln, geh da hin, geh mit dem Berufsjäger 4 Wochen lang mit, mach da alles vom Aufbrechen bis zur Wildbrettverwertung und leg da Hecken an und was weiß ich was und anders geht's nicht.
Ja. Ich ziehe meinen Hut vor dieser Jagdschule, dass die ihre Alumni an die Hand nimmt und ihnen die Möglichkeit gibt, das zu tun, wofür man ja den Jagdschein bekommen hat. Du hast den Jagdschein ja nicht bekommen, weil du jetzt ein Jäger bist. Du hast den Jagdschein bekommen, weil du damit das Recht erworben hast, die Jagd zu erlernen. Und zwar aktiv zu erlernen. Gott sei Dank bist du an einer Schule gewesen, die ihre Absolventen, ihre Alumni an die Hand nimmt, ihnen die Möglichkeit gibt, tatsächlich geführt zu lernen. Aber wie viele Jagdschulen machen das?
Und wie viele Leute wollen das? Das kommt auch noch dazu.
Das muss man möglicherweise den Leuten entweder im Kurs beibringen oder vielleicht muss man auch nötigerweise entsprechende Vorschriften erlassen. Wenn ich mir anschaue, es gibt in der Schweiz Kantone, wo du überhaupt erst zum Jagdschein oder zur Jagdprüfung zugelassen wirst, wenn du eine 3-jährige aktive Mitgliedschaft in der lokalen Jagdvereinigung nachweisen kannst. Also da werden die 3 Lehrjahre schon mal vorausgesetzt, bevor man überhaupt die Prüfung ablegen darf. Ob das die Methode ist für Deutschland, weiß ich nicht. Ich habe definitiv keine Patentlösung für dieses Thema. Aber ich finde, wir müssen in diese Debatte einsteigen und wir müssen sehr breit in diese Debatte einsteigen. Anderes Beispiel, es gibt Jagdschulen, die von Menschen gegründet wurden, die gerade mal 3 Jahresjagdscheine hatten. Was soll dabei herauskommen? Da kann ja wirklich nur herauskommen, wir trichtern euch das Wissen ein, was ihr braucht, um dieses Zeugnis zu bekommen.
Ja.
Und ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, möglicherweise sind das unglaublich gute und kluge Menschen, die sehr viel können, aber ich tue mich schwer, mir vorzustellen, wie ich als Absolvent danach an jemanden herangehe, der seit 3 Jahren jagt und sagt, bitte bring mir jetzt bei, wie es wirklich geht. Dieser Mensch weiß es ja selber nicht. Ich habe, wie gesagt, ein paar Jahre Jagd auf dem Buckel. Ich habe mich hingesetzt, weil mein Verlag das so wollte und habe ein Buch geschrieben, das als Handbuch dienen soll für Menschen, die gerade ihren Jagdschein erworben haben. Das Wissen, was sie jetzt für die nächsten 2-3 Jahre brauchen. Als ich dem Verlag zugesagt habe, ja, das mache ich, das kriegen wir schon hin, irgendwann hat meine Frau den Verlag verflucht und ich habe dann auch den Verlag ein bisschen verflucht, weil ich bin ein gestandenes Jahr an diesem Buch gesessen und habe gemerkt, was ich nach 40 Jahren aktiver Jagd in Europa, in Afrika und so ziemlich wirklich in allen Ländern Europas, was ich alles nicht weiß.
Ja.
So eine gnadenlose Menge. Das ist aber Wissen, was junge Menschen brauchen oder junge Jäger brauchen. Es sind ja nicht nur junge Menschen, die den Jagdschein machen. Es sind auch ein paar ältere Semester dabei. Das ist Wissen, was die brauchen, um überhaupt halbwegs aktiv, aufrecht und guten Gewissens auf die Jagd gehen zu können. Wo sollen die das hernehmen? Wer bringt es ihnen bei? Und dann ist es natürlich, dann klingt diese Zahl 470.000 auf einmal ganz anders. Weil wir da eine ganze große Gruppe mitschleppen, die wir nicht an die Hand nehmen können, die wir nicht anleiten können. Wir haben kein Lehrprinzensystem in Deutschland.
Darf ich da mal einmal noch mal ganz kurz drauf eingehen? Das ist aber tatsächlich auch ein Punkt, der mich ein ganz kleines bisschen wütend macht, ist zum Beispiel, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, oder die gar nicht die Möglichkeit gegeben bekommt, überhaupt irgendwo mitzumachen. Das ist auch etwas, da muss ich auch ehrlich sagen, da sind 1-2 Geschichten gewesen, als ich gerade den Jagdschein gemacht habe, wo ich mir heutzutage den Kopf drüber schüttel und würde sagen, den Ausdruck möchte ich jetzt hier nicht in dem Podcast sagen, aber man hätte auch das einfach nett machen können, das Ganze. Und hätte auch einfach sagen können, Max, dieses oder jenes, das machen wir jetzt mit dir. Und nicht einfach dieses Ausnutzen für, ich sag mal, eine billige Arbeitskraft, die einem alles in dem Revier macht und wo man dann hinterher einen Fuchs frei bekommt, den es dann nicht gibt, dann schießen kann. Das, finde ich, ist auch nochmal so eine Geschichte. Ich weiß nicht, wie ich darauf eingehen soll, aber ich glaube, du kannst dir denken, was es
absolut
ist.
Absolut richtig. Ein Jungjäger ist kein Stift und kein Lehrbub, den man schickt, um das nächste Mettbrötchen zu holen. Das ist auch kein Kirrdödel. Das ist ein Mitglied unseres Handwerks.
Ja.
Mit denen müssen wir auch anständig umgehen. Ich meine, jemand, der gerade den Jagdschein gemacht hat, will jagen. Er will das lernen. Wenn ich den dann nur zu irgendwelchen dämlichen Kirrzwecken und zur Hochstandsreparatur einsetze und ihm sage, vielleicht darfst du in 2 Jahren einen halben Fuchs schießen. Das bringt nichts. Damit erziehen wir keine guten Jäger. Das kann es ja nicht sein.
Aber das geht ja sogar so weit, dass wenn du ein Revier hast, das, du hast das ja gerade angesprochen, auch mit den Jägern, die dann da sind. Sagen wir mal, du nimmst jetzt hier ein Revier raus, den Pächternamen brauchen wir nicht sagen. Die haben dann 5 Leute, die dann da jagen. Jeder bekommt von denen einen Rehbock oder ein Jährling oder eine Ricke oder vielleicht auch, wenn es gut ist, ein Wildschwein im Jahr frei. Rest nicht. Was machen die denn die restlichen Tage vom Jahr? Weil die meisten gehen ja nur raus, um das zu jagen. Also kann die Praxis ja auch gar nicht angewandt werden. Und du kriegst ja auch kein Wissen mehr dazu, wenn du das gar nicht, die Möglichkeit hast, überhaupt mehr zu machen als das. Oder siehst du das anders?
Naja, jetzt spricht der alte Sack aus mir. Klar, als ich ein noch jüngerer Jäger war, war es mir schon auch wichtig, dass da Strecke geschieht. Ja. Das ist klar, das schleift sich irgendwann ab. Und ein Wildschwein pro Jahr, ein Rehbock pro Jahr, natürlich ist das ist nichts. Aber was ist mit Tauben? Was Super. Ist mit Gänsen? Was ist mit Krähen? Wir rennen alle, habe ich den Eindruck, idealisierend dem hinterher, was Trophäe trägt. Was man sich an die Stubenwand nageln kann und damit prahlen kann. Jagd ist so viel mehr. Jagd ist auch definitiv mehr als nur das Schießen. Das ist natürlich jetzt klar, dass das einem jungen Jäger nicht so sonderlich vermittelbar ist. Soll es auch gar nicht sein. Die wollen jagen, die müssen jagen. Aber es gibt jenseits von Hirsch, Reh, Sau ja noch viele andere Wildarten, die wir bejagen dürfen, auch bejagen müssen, die ein unglaublich spannendes und schönes Weitwerk abgeben.
Ja.
Also da gibt es schon Möglichkeiten.
Nein, das sehe ich auch genauso. Und ich glaube, dass das auch sehr, sehr unterschätzt wird. Was, wie gesagt, das war jetzt auch nur eine Geschichte von einem Pächter. Ich habe genau zufällig hier, ich komme ja aus Witten, also direkt 15 Kilometer weiter.
Von aus um die Ecke.
Ja, von aus um die Ecke, genau. Habe ich das gemacht. Und da war ja auch zum Beispiel, Max, du hast den Rehbock und wir gehen dieses Jahr, weiß ich nicht wie oft, auf Gänse, wir gehen auf Krähen, wir gehen auf Tauben. Da fängt es ja schon an, im Flug eine Krähe von der Dohle zu unterscheiden in NRW. Sehr, sehr interessantes Thema. Und wenn die dann,
da gilt der gute alte Spruch, angesprochen wird im Schlosshof nicht mehr.
Nein, aber weißt du, da geht es ja schon drum. Und wenn du dann da wieder auch in der ersten Reihe vom Maisfeld dann praktisch stehst und du bist dann da am Schießen, dann ist das ganz gut, wenn da auch mal einer dahinter steht und der sagt, das ist der richtige Vogel, den du da gerade knipsen möchtest. Ja. Aber du lachst gerade insofern.
Ja klar, ich meine, Fehler machen gehört ja dazu.
Ja.
Es ist auch wahnsinnig wichtig meines Erachtens, dass jemand, der mit der Jagd beginnt, einen Menschen an der Seite hat, der ihm das Jagen erlaubt, der ihm aber auch erlaubt, Fehler zu machen. Weil aus nichts lernt der Mensch so gut wie aus Fehlern.
Ja.
Wenn du genau weißt, ein einziger Fehlabschuss und ich fliege hier achtkantig raus, dann wirst du nur mit großer Angst den Abzug betätigen, aber nie mit großem Respekt, weil du nie zu dem Punkt kommst, wo du Respekt bekommst, sondern nur Angst hast. Das kann es nicht sein.
Du hast eben gesagt, das Buch, was du geschrieben hast, da hast du gemerkt, was du alles nicht weißt. Aber das Problem ist ja auch, dass, sagen wir mal, ich habe jetzt 10 Jahre den Jagdschein, dass man ja immer wieder weiter lernt. Und wenn ich mir jetzt überlege, was ich alles im zweiten Jagdjahr oder im dritten Jagdjahr gemacht, würde ich heute auch nur noch Kopfschütteln und mir denken, so, hättest du das mal da gewusst, wäre es viel einfacher gewesen oder viel besser gewesen. Ich denke, das bleibt bei dir ja trotzdem nicht aus nach 40 Jahren
Jagdschein. Nicht. Ja. Natürlich nicht. Ich meine, ich sehe reihenweise deutlich jüngere Jäger, die Sachen sehr viel geschickter, sehr viel klüger, sehr viel besser angehen als ich. Weil irgendwann bist du auch festgefahren in deinen Wegen und in deinen Arten zu jagen. Da sind wir beim nächsten Punkt. Wie schaut der Wissensaustausch zwischen den Generationen aus? Ich bleibe wieder beim Thema Handwerk. Jagd ist ein Handwerk. Es gehört zur Handwerksehre, dass ich mein Wissen teile. Dass ich mein Wissen anbiete, auf den Markt gebe und sage, hier ist mein Wissen, macht was damit oder lasst es bleiben. Viele sitzen auf ihrem Wissen drauf und rücken es nicht raus. Und das ist keine Frage des Alters und keine Frage der Erfahrung. Das ist eine Frage des Egoismus und eine Frage des Verständnisses vom Handwerk. Da herrscht bei vielen ein komplett falsches Verständnis vor.
Gebe ich dir hundertprozentig recht. Hast du denn eine Lösung oder einen Ansatz, wie es besser werden könnte? Ich glaube, das ist jetzt die schwierigste Frage.
Das ist die mit Abstand schwierigste Frage. Ich zermartere mir seit
also ich habe zum Beispiel
Zeit
eine Idee.
Mich das hören. Ja, lass hören.
Also ich glaube, ich würde dich gerne mal einladen, dass wir mal eine Woche eine Videoproduktion mit dir machen, wo man es einfach mal darum geht, was zu lernen und nicht nur darum geht, zu jagen, sondern tatsächlich das Ganze zusammen zu machen und dort ein, wie soll ich das mal sagen, über ein Thema, was wir haben. Ich denke, bei dir wird zum Beispiel Blattjagd oder auch Rehbock wird interessant sein, da wirklich einen Lehrkurs rauszumachen, wo man sagt, okay, danach hat man was gelernt.
Sofort, bin dabei. Jederzeit gerne. Aber das ist dann das Nächste in einer riesigen Serie von Videos, von Jagdfilmen, aus denen ich zum Teil was lernen kann, in denen ich aber auch zum Teil sehe, um Gottes Willen, durch welche Ausbildung ist dieser Mensch gegangen. Allein wie da das Gewehr gehandhabt wird, du kennst es selber. Du schaust dir einen Film an, der kann auch wahnsinnig hohe Klickzahlen und wahnsinnig viele Likes haben. Und in dem Moment, wo der Mensch, der dort abgebildet ist, die Waffe anschlägt, wissen du und ich, das wird jetzt gleich ganz furchtbar wehtun.
Ja, sieht man auch immer wieder, dieses ganze Afrika-Thema ist da übrigens sehr, sehr interessant. Einer von diesen Menschen sitzt übrigens gerade genau hinter dir, der eine ziemlich schöne Wunde genau zwischen seinen Augen von dem Ganzen hat, der mich gerade ganz böse anguckt.
Ein Mitglied des Halbmondclubs.
der schöne Sniper-Cut. Mhm. Ja. Nein, aber du musst ja trotzdem irgendwie eine Idee haben, wenn du sagst, okay, es wird immer mehr. Was können wir dagegen tun? Wir haben auch eben darüber gesprochen, wie Jagdschulen geführt werden. Ich habe mit Jan Kretschmer habe ich lange darüber diskutiert. Mhm. Auch gerade Thema Berufsjäger mit Jagdschulen oder Förster mit Jagdschulen finde ich auch immer gut. Ich finde das Thema, dass jeder eine Jagdschule aufmachen kann.
Ja. Also,
Ich will das will ich jetzt.
Stellen wir mal Maximalforderungen auf. Gehen wir jetzt mal dahin, wo es weh tut. Wir brauchen ein einheitliches Grundgerüst für die Jagdprüfung in Deutschland. Es kann nicht mehr angehen, dass wir pro Bundesland entscheiden, wir geben den Jagdschein für so viel Wissen her oder wir geben ihn für so viel Wissen her. Muss ein einheitliches Grundgerüst her, Punkt 1.
Auch Schießen, ganz
wichtig. Auch Schießen, absolut. Sind wir beim nächsten Thema, ich brauche keinen Schießnachweis, ich brauche einen Schießfertigkeitsnachweis. Da müssen Trefferzahlen gebracht werden. Und das bitte nicht bei der Jagdprüfung, sondern das bitte jährlich.
Ja.
Wir brauchen ein einheitliches Regelwerk dafür, wie eine Jagdschule ausgestattet sein muss und was derjenige, der eine Jagdschule öffnet oder eröffnet, was der mitbringen muss. Wir brauchen für Ausbilder an Jagdschulen irgendeine Form der Lehramtsprüfung. Das Ganze muss langsam in wirklich klar regulierte Bahnen hineinlaufen. Wie diese Regularien dann genauer ausschauen, das muss ausgestaltet werden.
Ja.
Aber es kann nicht mehr angehen. Ich meine, ich gönne jedem, der eine Jagdschule aufmacht, gönne ich seinen wirtschaftlichen Erfolg. Das sind Menschen, die wollen auch leben, die haben Kinder zu füttern und der Hund möchte auch noch was essen. Vollkommen in Ordnung. Aber das kann nicht in einen Wildwuchs ausarten. Und das artet leider in einem Wildwuchs aus.
Gebe ich dir genau recht. Ich denke, das ist auch ein interessantes Thema, das so zu verfolgen. Die Frage ist, wie fängt man das Ganze an? Ich glaube, da muss man sich mit mehreren Leuten an den Tisch setzen und sagen, wir starten das so und wir legen uns das auch selber auf, um das überhaupt so anzufangen. Aber ich denke, dass es da auch einige dafür gibt, die dafür sein werden, die auch jetzt Jagdschulen haben, weil bei denen ist das Thema ja auch präsent. Wie hebt man sich jetzt mittlerweile von der Masse ab, weil ja jeder das machen kann? Das ist ja auch ein Problem.
Das ist richtig und hier, jetzt sage ich etwas, wofür ich eigentlich andere Menschen immer furchtbar verfluche, wenn sie es sagen, aber hier sind faktisch unsere Verbände gefordert. Wir haben gute Verbände, wir haben da sehr kluge und sehr gute Leute sitzen und die müssen jetzt ran und müssen diese Debatte führen, müssen diese Debatte leiten und müssen dann auch dafür sorgen, dass die Ausflüsse dieser Debatte in irgendeine Form der Gesetzgebung geraten. Anders kann es nicht mehr laufen, sonst richten wir uns selber zugrund.
Finde ich sehr, sehr gut, dass du das doch so offen kommunizierst. Gibt es sonst noch was wir besprechen sollten für heute?
Wann gehen wir jagen?
Ich glaube, da reden wir gleich drüber, weil ich habe auch noch ein, zwei Attentate auf dich vor und ich denke, da machen wir was.
Gut.
Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Sehr gerne.
Du bist auch herzlich eingeladen im Rahmen, ich weiß nicht, ob du in Salzburg bist.
Das schaffe ich leider nicht. Eine Jagdmesse im Jahr reicht. Ansonsten wird A, die Zeit knapp und B, auch das Verständnis bei der häuslichen Heeresleitung.
Das kann ich auch verstehen. Alles gut. Vielen, vielen Dank.
Danke sehr.